Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
Wir haben uns heute zusammengefunden, um ein wenig nostalgisch zu werden, um uns ein wenig wohlzufühlen und uns in unsere eigene Komfortzone zu bewegen und zu begeben. Der liebe Nenad ist bei mir. Hallo Nenad.
Hallo Marco, ich freue mich schon sehr darauf. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ich bin auch sehr gespannt. Ursprünglich war jemand anderes hier heute als Gast eingeplant. Einfach weil wir alle irgendwie zeitlich das so gut wie gar nicht hinbekommen haben. Und da habe ich gesagt, okay, ich begebe mich mal auf die Suche. Der liebe Timo, Grüße gehen raus, musste leider krankheitsbedingt absagen. Und jetzt haben wir doch noch das irgendwie geschafft, uns hier zu später Stunde zusammenzufinden und halt eben, wie schon so leicht angedeutet, über Komfortfilme zu sprechen, über unsere Komfortfilme. Jeder von uns hat 3 Filme mitgebracht, die wir uns angucken, wenn wir, je nachdem. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Moods, um das mal so zu sagen, an dem wir welchen Film vielleicht mal reinschieben in unser Abspielgerät. Aber letztlich, sag ich mal so, habe ich das für mich so definiert. Ein Komfortfilm ist für mich ein Film, den ich halt dann zu einer bestimmten Stimmung einfach ganz gerne gucken möchte, um mich vielleicht zu erden, um mich wohlzufühlen, um irgendwie nostalgische Gefühle zu bekommen oder einfach um mich gut zu fühlen, um mich in den Schoß dieses Films zu legen und gestreichelt zu werden, wenn es mir vielleicht auch mal nicht gut geht.
Alles klar, also werden wir ja hier und heute über 3 Nicholas Winding Refn Filme sprechen, was Marco betrifft?
Nee, tatsächlich nicht. wobei der Drive, ich habe lange mit mir gehadert, ob ich Drive tatsächlich reinnehme oder nicht mit reinnehme. Auf gewisse Art und Weise ist das sehr wohl ein Komfortfilm für mich. Aber ich kann den halt schlecht greifen, so als, also was der mit mir macht, so der macht mich nicht mal zwingend irgendwie glücklich oder so, also der löst ganz andere Sachen in mir aus, aber nicht diesen Komfort oder dieses Wholesome, so was man sich vielleicht, also was ich mir gerne von so einem Film irgendwie erhoffen würde oder erwarte dann, so. Ja, ich weiß ja nicht, was verstehst du denn unter Komfortfilm, so für dich?
Ehrlicherweise bin ich bei deiner Definition dabei, größtenteils. Also ich habe jetzt geschaut, mir Filme zu picken, die zum einen jetzt nicht so groß Erwähnung gefunden haben bei uns oder nicht, auf die nicht näher eingegangen wurde. Ich meine, klarerweise, wenn ich da jetzt schaue, ich hätte zum 17. Mal mittlerweile über Zombieland reden können. Ich hätte über Superbad reden können. Das sind so typische Filme für mich. Wenn ich mit Fieber und Grippe zu Hause liege, dann gucke ich mir die an, ja, weil die etwas in mir auslösen, weil die mir so ein bisschen Geborgenheit geben und mich vergessen lassen, dass ich mich gerade scheiße fühle. Aber eben dadurch, dass wir die schon so oft hier hatten, mein Zombieland erst das letzte Mal bei unserer Zombie-Tierliste, habe ich gesagt, nee, die lasse ich mal außen vor. Ich glaube, die ganze Welt da draußen weiß bereits, wie ich zu den genannten Filmen stehe. Und guck vielleicht mal eher so in die zweite Reihe oder eher so in Filme, die man möglicherweise auch nicht im klassischen Sinne als Comfort-Filme sehen würde, ja. Ich meine, ich habe jetzt nicht so die ultra harten Brecher genommen, also es klingt wirklich absurd, aber ich hätte auch die letzten Glühwürmchen hier mitnehmen können.
Okay, ja.
Weil der löst bei mir tatsächlich auch mittlerweile eher Behagen als Unbehagen aus. obwohl es vielleicht gar nicht so sollte, aber das ist so.
Nee, viel wahrscheinlich für mich, nicht.
Nee, ganz so gar nicht, aber es ist für, so ein Film für mich, wo ich sage, ich fühle mich zu Hause, weil ich sehe diese, klingt hochtrabend, aber ich sehe diese Genialität dahinter und das erzeugt bei mir ein wohlig warmes Bauchgefühl. Neben den vielen Tränen, die so nebenbei die Wangen herunterkullern.
Ja, ich verstehe das. Also das mit den letzten Glühwürmchen vielleicht nicht zwingend so.
Ja, gut.
Also da würde ich halt keinen Komfortfilm so für mich irgendwie erkennen. Wobei ich auch sagen muss, ich meine, den Film hast du ja auch gesehen, Blue Valentine zum Beispiel.
Ja.
Ist ja auch ein sehr harter Film, sehr viel Drama und alles. Aber ich muss auch sagen, je nachdem, in welcher Stimmung ich war, hat mir dieser Film auch immer was Positives nochmal gegeben. Also deswegen kann ich das schon auch nachvollziehen, dass einen so einen eigentlich schweren Filme auch gut heraus wieder schicken, so wenn man die geguckt hat. Also weil dieses Gefühl hatte ich auch oft halt eher dann bei, oder oft bei Blue Valentine, ein Film, den ich auch sehr, sehr oft geguckt habe, zu einer bestimmten Gefühlslage einfach so und da deutlich positiver dann auch irgendwie rausgegangen bin, obwohl das auch ein sehr harter Film irgendwo ist. Also deswegen
ein brachial harter Film,
glaube ich, dass sowas auch geht.
Ein brachial harter Film sogar. Ich meine, vor, weiß ich jetzt gar nicht, 4-5 Monaten habe ich den ja auch mal mitgenommen bei den zuletzt gesehenen Filmen von uns. Und das ist etwas, also alter Falter, wenn man da in der falschen Stimmung ist, kann der ordentlich viel mit einem auslösen.
Auf jeden Fall. Auf
aber
jeden Fall.
Ich kann es verstehen, dass er eine gewisse Katharsis auch auslösen kann.
Ja, letztlich habe ich nicht so nicht so gedacht wie du, sondern hab es einfach gehalten. Die Filme, wo ich mich tatsächlich am meisten abgeholt fühle, wenn ich irgendwas brauche, so was mir die Welt gerade nicht gibt. Und weil du den Film gerade schon genannt hast, Superbad ist bei mir auf jeden Fall einer meiner drei Picks. Ich habe Superbad tatsächlich erst relativ spät für mich entdeckt. Fand ihn dann sehr gut, aber nie so, dass ich sage, ich muss den jetzt zwingend öfter gucken. Da war tatsächlich dann eher der andere, den du genannt hast, Zombieland, so eine Zeit lang der Film, den ich dann viel zu oft auch einfach geguckt habe. Und ja, der erste Film steht für sich und ich habe den zweiten Teil ja auch bis heute noch nicht geguckt, aber
lass es bitte.
Genau, das sagen mir ja alle und ich habe das damals auch mitgekriegt, der soll so scheiße sein und, oder, ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall soll er nicht sehr, sehr gut sein und nicht an den ersten Teil rankommen und so weiter und so fort. Zombieland, ich weiß nicht, ob ich das auch bei dieser Zombie-Folge gesagt habe, also der zweite Teil hat tatsächlich für mich den ersten Teil schlecht gemacht, dahingehend, obwohl ich den zweiten ja gar nicht geguckt habe, aber irgendwie hat mir der zweite Teil trotzdem das Gucken des ersten Teils dann irgendwann mal verdorben, weil ich dann immer so diesen Druck hatte, wenn ich jetzt Teil 1 gucke, dann muss ich auch jetzt Teil 2 gucken und ich will Teil 2 nicht gucken. Und deswegen bin ich irgendwann nicht mehr zu Zombieland gegangen und schieb das jetzt schon ewig vor mich her. Und ich weiß ja selber, der Zombieland Teil 1, der bleibt so, wie er ist. Es ist ein wunderbarer Film und ich habe so viele tolle Zeit mit diesem Film verbracht. Nichtsdestotrotz, irgendwie verändert sich ja auch das eigene Leben und so. Und dann wurde aus Zombieland eher ein Superbad. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich den Film erst so spät entdeckt habe und warum ich mich so anfangs so schwer getan habe mit dem Film. Weil der ist halt hervorragend, ne? Also der ist wirklich so, ich lege mich auf die Couch. Ich habe eine gute Zeit eben mit Jonah Hill, mit Michael Cera, mit Christopher Mintz-Plasse, keine Ahnung, wer da noch alles kommt, so Seth Rogen dann als Cop mit Bill Hader und wer da alles so halt auftaucht, die ganze Riege halt eben um Seth Rogen so und Judd Apatow, was da so die ganze Zeit immer so los war und das ist sind halt irgendwelche Dullis und ganz, ganz viel, was die irgendwie an Erfahrungen gemacht haben, hat man ja selber auch hier und da irgendwie gemacht. Und das ist einfach ein sehr wohliges Gefühl, wenn ich diesen Film gucke. Ich, wie gesagt, ich liege dann auf der Couch, ich bin sofort irgendwie zu Hause, fühle ich mich, und der Humor holt mich ab, die Figuren holen mich ab, die Geschichte ist super und ich finde den toll. Und das ist halt so ein Film, so, wo ich sage, so, ja, okay, wenn ich jetzt mal wirklich gute Laune brauche, gerade so in dieser Jahreszeit, das ist dann eher so ein Film, den ich dann auch einfach mal einschiebe auf den Sonntag, so, wenn du sagst, irgendwie, heute ist alles scheiße, regnet, und jetzt gucken wir uns den mal wieder an und freuen uns einfach auf diesen Abend, den wir dann sozusagen mit den Jungs da nochmal wieder von vorne verbringen, ja. Genau.
Ich bin da voll und ganz bei dir. Also das ist ja so ein Film.
Das war mir klar. Also.
Das ist so ein Film für mich, Trip Down Memory Lane. Weißt du, also natürlich ist das alles schon sehr, sehr überspitzt dargestellt, aber
ja,
man fühlt sich einfach dadurch ein Stück weit abgeholt, dass man sich hineinversetzen kann in Michael Cera, in Jonah Hill, in Christopher Mintz-Plasse, dass man da sieht, okay, irgendwo ein Stück weit war das vielleicht auch meine Jugend, und die Themen, die die Jungs jetzt umtreiben, treiben mich auch um. Weißt du, ich möchte mich dem anderen Geschlecht annähern. Ich möchte zum ersten Mal Party machen. Ich möchte zum ersten Mal ein bisschen Alkohol trinken. Ich möchte hier als cooler Typ wahrgenommen werden, als der harte Hund. Weiß nicht, Schule ist vorbei, das möchten wir jetzt unbedingt feiern. Das sind alles so Sachen, wo man sich denkt, ja, ja, kenne ich. Und ja, ist geil, sich zu einem Mal in diese Zeit zurückzuversetzen, wo alles noch so unschuldig war und wo die Probleme der Welt noch so überschaubar waren, obwohl man zur damaligen Zeit gedacht hat, um Himmels Willen, ey, alles scheiße, und das, was ich gerade hier durchmache, kann kein Mensch da draußen nachvollziehen, bis man irgendwann wirklich erwachsen wird und sieht, ja, ich wünsche mir diese Probleme quasi wieder zurück. Und du hast es eigentlich perfekt angesprochen, dieser Humor ist es auch, der mich abholt. Also wir vier sind ja vor allem, was Humor betrifft, nicht unbedingt immer auf einer Wellenlänge. Vor allem bei mir habe ich so das Gefühl, da ist die Überschneidung vor allem mit Kids und mit Fabian nicht so wirklich vorhanden. Bei Superbad ist das aber irgendwie so. Ich weiß nicht warum, aber da holt mich das ganze Ding ab. Und da holt mich auch John Apatow ab, obwohl so seine restliche Filmografie jetzt auch nicht unbedingt mein Bier ist. Aber ich glaube, es ist wirklich so ein Ding, das ist ein Stück weit, wie gesagt, auf sehr überspitzte Art und Weise, auch meine Lebensrealität gewesen. Und die hat man hervorragend auf diese humoristische Art und Weise hier zusammengefasst.
Ja. Ja, sehr gut. Also, wie gesagt, Superbad. Nenad wollte ihn nicht nehmen, dann habe ich ihn halt mit reingenommen und ich bin total fein damit. Ja.
Bin ich auch. Gut, dann nehme ich mal einen Film mit älteren Datums. Also, ich muss hier dazu sagen, ich habe es im Vorgespräch schon genannt, aber ich habe keinen blassen Schimmer, ob Marco die Filme gesehen hat. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Vielleicht wird ein guter Dialog entstehen. Vielleicht müsst ihr euch jetzt auch mit mir zurechtfinden und abfinden die nächsten 5 Minuten. Beim nächsten Film kann ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen, dass Marco ihn gesehen hat. Ob es wirklich so ist oder nicht, werden wir gleich erfahren. Denn
mal gucken.
Mein erster Comfort-Film ist Das fünfte Element.
Doch, habe ich gesehen, ja.
Hätte mich auch tatsächlich gewundert, wenn du Nein sagst. Das ist auch so eine Art Humor in diesem Film, der so beiläufig geschieht, der aus visuellen Gags eher besteht als jetzt aus den ausgesprochenen Gags. Aber dieses Zukunftsszenario, das uns da gezeigt wird, was auf der einen Seite schon sehr, sehr kritisch gesehen wird, aber auf der anderen Seite ist das auch, ja, weißt du, einfach nur mehr oder weniger zum Totlachen, ja, mit Chris Tucker als dieser überkandidelte Superstar, als den er sich da darstellen möchte, mit diesem komischen blauen Alien, das gerade eine Oper von sich gibt, mit einer portionierten Zigaretten, wo quasi der Tabakteil nur 3 cm lang ist, mit Mila Jovovich als unschuldig dummes Alienwesen, das es zu beschützen gilt. Keine Ahnung, mit einem Shootout, wo Bruce Willis einfach mal für eine Sekunde um die Ecke guckt und sagt, ja, 3 Leute auf der rechten Seite, 7 Leute auf der linken Seite. Geht schon, den geben wir jetzt. Ja. Der Film bringt mich zum Schmunzeln. Ja. Und es ist ganz nebenbei auch in meinen Augen so das Beste, was Luc Besson gemacht hat. Ich weiß, ja, Marco sieht das vielleicht ein ganz klein bisschen anders, aber das ist wirklich so ein Ding, ich fühle mich gut und wohl während der Laufzeit. Mhm. Und ich fühle mich gut und wohl, wenn ich mich einfach in diese Welt, so dystopisch die auch sein mag, hineinfallen lassen kann.
Kann ich total nachvollziehen. Also ich habe den Film früher auch oft gesehen irgendwie, wenn der lief, dann habe ich den gerne geguckt. So Science Fiction hat mich sowieso immer irgendwie abgeholt und ja, Mila Jovovich ist halt Mila Jovovich, ne? Also was soll ich sagen? Sie hat danach auch noch großartige Filme gemacht, mit dem besten Anderson zusammen zum Beispiel und so. Und Bruce Willis war halt auch zu der Zeit einfach eine Action-Ikone, so, ne? Also, ja. Ich meine, wenn gut, nicht, war er gerade auf dem besten Weg dahin, ne?
Naja, es waren schon Ende der 90er, also wenn mich nicht alles täuscht, ja, war das 98. Und ich meine, so die ganz, ganz große Zeit war eigentlich schon eher vorbei. Weißt du? Also, die ersten 3 Stirb langsam Filme waren vorher.
Ja, gut.
Last Boy Scout war vorher. Also so diese großen Actionbrecher, wo er als 12 Monkeys war ebenfalls vorher. Das ist dann eher so der Schritt in den Karrieregang, wo dann so etwas wie Keine halben Sachen entstanden ist. Ja.
Ja, und Armageddon danach.
Stimmt, Armageddon war auch danach.
Ja, aber er war schon irgendwie auf einem großen Höhepunkt irgendwie.
Ganz klar.
Auch
klar.
Auf jeden Fall seiner Karriere. Und hat ja dann auch sehr, sehr lange dann, sag ich mal, auch gut mithalten können in Hollywood auf jeden Fall. Und immer wieder große Rollen auch bekommen. Bis halt irgendwie zuletzt halt seine Krankheit da doch ihm, glaube ich, einen ganz, ganz großen Strich durch die Rechnung gemacht hat, so. Genau, aber ich habe es halt regelmäßig geguckt. Ich bin auch Fan von dem Film, auch wenn ich ihn schon ewig nicht mehr gesehen habe. Ich kann das verstehen, dass man sich da, glaube ich, wohlfühlt, weil das ist halt so eine ganz andere Welt, in der man so hineinversetzt wird, wo, also gerade das mit diesen fliegenden Autos und so, das war ja so die Hirngespinste, die man dann so auch hatte. Und das hat einem auf jeden Fall auch was gegeben. Und ich glaube, wenn ich den heute jetzt wieder gucken würde, würde der auch nostalgisch auf jeden Fall gut kicken, sag ich mal. Und Luc Besson muss man halt mögen, ne? Also so die letzten Sachen finde ich halt auch nicht gut. So, ich mag Nikita, ich liebe Leon der Profi und ich mag halt auch sehr, sehr gerne das 5. Element. So, das sind für mich so seine 3 besten Filme zu der ähnlichen Zeit, sag ich mal, dann da, ne, und ja. Ja, 5. Element. Mag ich, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, schon ewig nicht mehr gesehen. Aber da ist auch nichts Böses dran, ne, das ist auch.
Nö.
Also, und der hat halt schon Schmunzler, so, ne, also der ist halt schon echt cheesy, so.
Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, alleine durch Chris Tuckers Figur. Ist das, ich meine, das ist ja ein wandelndes Comic Relief in diesem Film.
Jo.
Na gut, aber was wären denn so ein Film, den du vielleicht in der Vergangenheit ein paar Mal öfter gesehen hast als das 5. Element und der dich in eine wohlig warme Stimmungslage versetzt?
Ja. Ich habe ja aber so ein paar Honorable Mentions auch noch, weil du sagst, so öfter geguckt. Ja, würde ich gar, nee, wer weiß, vielleicht kommen wir nochmal. Ich glaube, viel öfter gesehen als das fünfte Element. Und ich habe den wirklich eine Zeit lang doch, glaube ich, recht häufig gesehen. Immer wenn der lief, habe ich den geguckt. Den werde ich bestimmt schon ein paar Mal gesehen haben. Ich glaube, zwei Hände reichen. Also eine Hand reicht nicht, sagen wir es mal so. Und ich glaube, da kommt nur der nächste Film deutlich drüber, den ich wirklich sehr, sehr oft gesehen habe. Das ist Kick-Ass.
Okay.
Kick-Ass von Matthew Vaughn mit Aaron Johnson, Nicolas Cage, Chloe Grace Moretz, auch Christopher Mintz-Plasse, Mark Strong. Das sind so im Prinzip die größeren Rollen eben in Kick-Ass. Ja, ich glaube, viel brauchen wir da nicht drüber erzählen. Aaron Johnson spielt Dave, der gerne ein Superheld werden oder der irgendwie auf Superhelden steht und aufgrund eines blöden Unfalls jetzt sozusagen keine Schmerzen mehr spürt und dann beschließt halt, Superheld zu werden. Eben Kick-Ass und dann tatsächlich in die Welt der Superhelden und Superschurken sozusagen so ein bisschen reingezogen wird und ja. Ich habe die Comics nie gelesen. Für mich steht dieser Film so. Und ja, der hat auch einen zweiten Teil, der auch nicht geil ist. Das muss man tatsächlich dazu sagen. Jetzt mich aber nie gestört, weil ich finde den ersten Film wirklich super. Also der löst in mir Ähnliches tatsächlich aus wie in einem Superbad. Nur, dass dieser Film hier mich nochmal mehr erdet, tatsächlich. Der holt mich irgendwie mehr so in die Realität zurück. Der zeigt mir so ein bisschen so auch, wo ich gerade stehe. Das habe ich immer so das Gefühl. Nichtsdestotrotz fühle ich mich auch ähnlich wie bei so einem Superbad, so ich komme nach Hause an. Aber nochmal auf die bodenständigere Art. Hört sich jetzt total blöd an, weil es geht um Superhelden und ich sag mal so, Chloe Grace Moretz schießt da mit so einem Jetpack und einer Gatling Gun da noch in ein Hochhaus rein, so, ne? Deswegen eigentlich ist Superbad bodenständiger, aber der Film, der holt mich nochmal eher tatsächlich zurück, so auf in die Ist-Zeit, so in dieses, so hier und jetzt. Und ich kann dem Film wahnsinnig viel abgewinnen, auch dann mit der Liebesgeschichte dann ringsherum mit Lindsay Fonseca, so fand ich auch immer sehr, sehr schön. Und ich weiß nicht, der hat mir auch immer, wenn ich im Zweifel eine schwere Zeit so durchmache, so, wo ich sage, so ja, den gebe ich mir jetzt gerade ganz gerne, weil, wie gesagt, so der ist dann für mich da, dieser Film, ja. Mhm. Also ich verbinde ganz, ganz viel mit diesen Filmen, ganz, ganz viele schöne Momente, auch viele unschöne Momente und irgendwie ist das so ein Film, so wo ich sage, so, ja, wir beide gehören zusammen. Genau. Ja.
Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Also vielleicht war ich in der falschen Stimmungslage, als ich den gesehen habe. Ich habe den auch nur einmal gesehen, ja. Und das ist jetzt auch schon gut 10 Jahre her, würde ich schätzen, Pi mal Daumen. Aber mich hat dieser Film tatsächlich eher genervt, als dass er mich unterhalten hat. Aber ich kann nachvollziehen, wenn man den sieht, vielleicht, wie gesagt, in der richtigen Stimmungslage, dass er in einem etwas auslöst. Nämlich eben genau dieses von uns hier oft zitierte wohlig-warme Gefühl. Und dass er dich mitnimmt auf einer Reise und dass es eine Reise voller, ja, dumm gesagt, Schönheit ist. Ja, eine der Katharsis irgendwo ein Stück weit. Ich würde dem Film tatsächlich ganz gerne mal eine zweite Chance geben. Es hat sich aber ehrlicherweise nie so wirklich ergeben oder aber ja, ja. Ich müsste mir irgendwie so einen zusätzlichen Ruck noch einmal verpassen, dass ich sage, ja, okay, ich mache das jetzt tatsächlich.
Ja. Ich weiß, Fabian ist auch riesiger Fan von Kick-Ass. Ich hätte mir vorstellen können, er würde den auch picken hier in dieser Runde. Superbad glaube ich auch. Ich glaube, da sind wir uns beide sehr einig.
Ja, ja.
Ja. Genau. Ja. Kick-Ass. Und ich habe oft tatsächlich, wenn ich die Batman-Trilogie mir angeguckt habe, und die habe ich auch öfter geguckt, also die Nolan-Trilogie damals, dann habe ich auch immer Kick-Ass geguckt, um mich nochmal anders zu erden. So. Weil sonst habe ich immer gedacht, wenn ich Batman gesehen habe, habe ich mir auch immer gedacht, ich kann das auch, ich bräuchte nur Geld. So. Und dann würde ich auch das machen. Und dann gucke ich mir Kick-Ass an und denke mir, nee, da brauchst du mehr als Geld.
Ja, aber ist denn nicht Bruce Waynes tatsächliche Superkraft sein Geld und sein Butler und seine 17 Millionen Erfindungen? Aber in erster Linie ist es das.
Ja, aber trotzdem musst du ja... Er ist ja auch ein hervorragender Detektiv daraus. Und er ist auch ausgebildet in allerlei Kampftechniken und keine Ahnung was. Also, da ist ja auch ein großer Prozess erfolgt, bis er Batman wurde. So. Das hat halt hier Kick-Ass nicht durchlebt. Und ich würde es ja auch nicht durchleben. Ich würde mir, wenn ich Geld hätte, würde ich mir einfach so ein Batsuit bauen und auf die Straße gehen, so ungefähr. Und dann wahrscheinlich genauso auf die Fresse kriegen wie Kick-Ass. Aber gut.
Wir werden es leider nie erfahren.
Nein, wir werden es leider nie erfahren. Außer ich krieg nochmal mehrere Millionen Euro von euch. Danke. Schon mal. Aber kriegt denn jemand anderes? Kriegt denn jemand in die Fresse bei dir? Ja, oder? Ja. So, unterstützt es bei OnlyFans.
Ja. Bei mir kriegt jemand ordentlich auf die Fresse mit meinem nächsten Pick. Und rein theoretisch hätten wir den Film auch über eine Ecke zumindest in unsere Remake-Folge mit hineinnehmen können.
Mhm.
Mein nächster Film ist nämlich das, ja, man kann es durchaus Remake sehen, von Shaft.
Ja. Warte mal.
Samuel
den L. Ich auch.
Jackson ja. Als John Shaft. Spielt da den Neffen, glaube ich, ist das, des originalen Chefs, also von Richard Roundtree.
Mhm.
Das ist so ein Film, wo, wie du gesagt hast, da brauche ich zwei Hände, um nachzuzählen, wie oft ich den geguckt habe. Aber der macht unheimlich viel Spaß. Ich meine, Jeffrey Wright als Gangsterboss, Christian Bale, der Schulden hat, bei jenen und Jeffrey Wright sagt ihm dann, ja gut, wenn du deine Schulden abarbeiten willst, hier hast du einen Pieper, hier hast du ein bisschen Dope und an deine reichen Freunde kannst du das so ein bisschen verticken. Und ja, John Shaft ist einfach nur so, ja, ich habe diesen reichen Schnösel da nicht zur Verantwortung ziehen können, deswegen werde ich andere Arten und Weisen finden, wie ich ihm das Leben zur Hölle mache. Nämlich, indem ich ihn mich an seinen Drogenboss-Kollegen da jetzt hefte und ja, ihm so ein bisschen den Chaos mache. Auf sehr erfinderische Art und Weise. Weißt du, da geht er zu seinen Kollegen, ja, die vielleicht nicht so den größten moralischen Kompass haben und denen so ein Fuffi zuspielt und sagt so, raub den Typen jetzt mal aus oder ja, spielt Klingelstreiche, was auch immer. Unheimlich zitierfreudiger Film, unheimlich viele One-Liner und das war Samuel Jackson in einer Zeit, wo er einfach die coolste Socke auf diesem Planeten
war. Mhm, das stimmt.
Und er war es eben ganz besonders hier in Shaft. Und das ist jetzt nicht nur zweite Reihe, das ist, wenn wir ganz ehrlich sind, irgendwo vierte, fünfte Reihe, ja. Es ist kein großes Meisterwerk, aber es ist etwas, wenn ich das sehe und ich höre die Musik, ich habe so unheimlichen Bock darauf und ich bekomme automatisch ein Grinsen ins Gesicht.
Okay. Ich habe den gesehen, ist auch schon einige Zeit her. Ich weiß nicht, ob das, ob ich den einen vielleicht auch zweimal gesehen habe. Ich kann mich noch so halb daran erinnern, das, was du gesagt hast, dass er sehr zitierfreudig ist und viele One-Liner hat. Also das auf jeden Fall. Und dass Samuel L. Jackson halt wie die Faust aufs Auge in diese Rolle halt einfach gepasst hat. Da gab es doch jetzt auch noch mal einen zweiten, also noch mal einen Chef-Film, ne, irgendwie auf Netflix oder sowas.
Genau, das war so ein Netflix-Original. Ja. Den habe ich mir aber ehrlich gesagt nie angetan und möchte ich auch nicht.
Aber ich habe den positiv auf jeden Fall in Erinnerung. Aber kann da gar nicht mal mehr wirklich viel zu sagen. Ich kann das aber verstehen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich auch so einen Actionfilm oder einen Kampffilm mit reinnehmen, so, wo ich sage, okay, da verbinde ich halt auch ganz, ganz viel Zeit mit den Filmen. Und das war auch immer so ein Flüchten dann natürlich auch so aus der Realität. Und jetzt hauen die sich da auf die Fresse und viel zu früh gesehen und sowas. Also Kickboxer bei mir halt mit Jean-Claude Van Damme, lieb ich. So ist toller Film, toller Soundtrack, tolle Tanzeinlage und so.
ja, der Spagat so, war also, schon nicht verkehrt.
Auch, es war super. Also den Film, ich weiß nicht, ich habe den auf VHS aufgenommen gehabt. Ich habe mir den so oft angeguckt. Und das ist auf jeden Fall auch ein Herzensfilm. So sage ich mal so eher, ne? Und auch einer, mit dem ich was verbinde. Deswegen, ich kann das auch verstehen, wenn man sagt so, ja, ich will, mag auch irgendwie actionlastigere Filme oder so Genrefilme da sowieso auch möglich. Genau. Mein dritter ist nämlich auch ein Genrefilm, den ich jetzt tatsächlich nehme. Und einer, den ich dank des Podcasts, nee, würde ich gar nicht, ja, auch dank des Podcasts, aber auch dank der weiteren Fortsetzung wieder für mich entdeckt habe. Scream. Scream ist aktuell tatsächlich ein Film, den ich wieder sehr regelmäßig gucke, einfach weil ich, zum einen, ich finde, es ist ein super Film, aber ich fühle mich, und das ist auch wieder so, ich fühle mich dort zu Hause. Ich habe ganz, ganz viel mit diesen Figuren, ob mit Neve Campbell, mit David Arquette, mit Courtney Cox, ich habe einfach ganz, ganz viel Zeit mit diesen dreien verbracht, so, und brauchte das die letzten Jahre, seitdem wir diese Scream-Folge aufgenommen haben. Das wird bestimmt schon jetzt 3 Jahre her sein, als auch die, was war das denn, Scream 5 rauskam. Und seitdem gucke ich den wirklich regelmäßig und auch so in Momenten, wo ich denke, jetzt muss ich wieder was für meine Laune tun. Nicht mal, weil der wahnsinnig witzig ist oder so, sondern einfach, weil es sich gut anfühlt. So. Und ja, der hat auch natürlich einen Humor. So. Gerade durch diese Meta-Ebene so kann ich diesem Film noch mal viel mehr abgewinnen, als ich es auch früher konnte so, aber selbst früher habe ich diesen Film einfach unglaublich gerne geguckt. Ich fand es jetzt auch zum Beispiel total witzig, meine Tochter ist zu Halloween, sie wollte unbedingt als Ghostface gehen, so, ne? Hat den Film nie gesehen, aber sie kennt halt die Maske, so, ne? Wo ich sage, ja, unbedingt, tu das bitte. Ich wäre auch so gerne als Ghostface damals als Kind gegangen, so ungefähr, so, ne? Und mach das, weil das ist für mich auch mit einer der ikonischsten Serienkiller, Horrorfilmfiguren, so die es gibt. Und ich weiß nicht, gibt mir ganz, ganz viel dieser Film auf jeden Fall. Auch die Reihe, aber der Film ist halt für mich tatsächlich prägend gewesen. Wie gesagt, mit einer meiner ersten Horrorfilme, die ich so ganz verstanden habe und die ich dann auch lieben gelernt habe. Und ja, ich kann es gar nicht, wie gesagt, fühlt sich nach Hause kommen an. Auf die gute Art und Weise, ohne dass da wirklich ein Ghostface um die Couch läuft und mich abmuchsen will, sondern Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl und manchmal braucht man das. Und dann darf es halt auch manchmal ein bisschen blutig sein, deswegen ist das auch schon vollkommen in Ordnung. Genau.
Kann ich nachvollziehen. Wenn ich dir jetzt sagen würde, dass ich keinen einzigen Scream-Teil gesehen habe, werde ich hier hoffentlich
nicht gesteinigt so war von das. Dir.
Aber ja, klar,
nee, Ghostface. Nee, steinig nicht.
Ghostface ist eine hart ikonische Figur. Also der kann locker in einem Atemzug mit Jason Voorhees und Freddy genannt werden. Ich würde ihn sogar, ja doch, ich würde ihn ober hier Dingsbums. Na, wie heißt denn der von Halloween? War das Michael Myers?
Michael Myers.
Michael Myers, mhm. Ja. Ich würde ihn da sogar oben drüber setzen. Mittlerweile.
Okay.
Es ist, weißt du siehst die Maske und verbindest automatisch die Figur damit. Ja. Mhm. Es ist zwar simpel, aber ja, oftmals liegt die Genialität in der Einfachheit. Ja, und ja, das ist. Stimmt. Ich meine, auch spätestens seit Scary Movie ist eben das Ganze ikonisch geworden. Hat es wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr in den Mainstream hineingepusht.
Ja. Ich sehe eine Tierliste kommen, scheinbar. Nenad.
Ja, glaubst du, da findet sich so viel zusammen? Ikonische
Serienkiller? Doch, da werden schon einige kommen. Gibt ja auch viele neue. Dieser komische Clown von Terrifier, den kann man inzwischen ja, glaube ich, auch mit reinnehmen.
Ist richtig, ja.
Vielleicht bereite ich mal was vor.
Ja, wie heißt denn der Typ mit den 1000 Nadeln im Gesicht?
Von Hellraiser, ne?
Von Hellraiser, genau, ja.
Pinhead. Pinhead? Ja, ne?
Ist sehr gut möglich, ja. Was ein ausgefallener Name, ey.
Ja.
Ja, wär ich dabei bei der Tierlist hier.
Sehr gut. Jo, genau, Scream. Mein dritter Film. Wohlfühlfilm, Komfortfilm. Genau. Was deiner, Nenad?
Ich habe lange hin und her überlegt. Also ich muss sagen, ich habe ein paar Honorable Mentions. Soll ich die jetzt mal durchmachen oder machen wir dann die komplett zum Schluss?
Machen wir komplett zum Schluss. Ich habe auch noch ein paar.
Okay, gut. Ich bin mir nicht sicher, ob Fabian diese Folge hier hören wird. Falls ja, Fabian, nimm mal ganz kurz für 30 Sekunden die Kopfhörer aus dem Ohr. Ich habe mich dann jetzt doch entschieden für einen Film, den wir zwar hier und da erwähnt haben, aber nie so in der Breite besprochen haben. Und möglicherweise wird das leichtes Foreshadowing meine nächste Hausaufgabe werden. Es ist Akira. Der Anime schlechthin, in meinen Augen der Anime, der das ganze Medium in den Westen gespült hat, könnte man sagen. Und in meinen Augen ein, so dumm es auch klingen mag, für das, was er erzählt, für die Geschichte, ein durch und durch perfekter Film. Ja, ich weiß, der Manga geht viel weiter. Ja, ich weiß, es ist unheimlich viel der Geschichte verloren gegangen. Aber das kannst du auch nicht in einen 2-Stunden-Film hineinpressen.
Nein, kannst aber du nicht.
Für die Geschichte, die dieser Film hier erzählt und für die visuelle Umsetzung ist das einfach nur geil. Weißt du, wenn Kaneda da mit seinem Motorbike den Power Slide macht, ja, und diese Rücklichter von dem Motorrad da mit hinein, also mitgezogen werden. Das ist in der Popkultur drinnen, ja, dieser komische rote Anzug, den er trägt mit der Pille am Rücken. Weißt, wenn die Katharsis am Ende, wenn Tetsuo und Kaneda sich minutenlang anschreien, diese Menschenmassen, die in Panik ausbrechen, weil dieses Monstrum plötzlich erscheint und gefühlt zum zweiten Mal die Welt untergeht, wie Neo-Tokyo an sich dargestellt wurde. diese ja durchaus leichten Horrorelemente durch die Kinder mit ihren Psi-Fähigkeiten, die alle aussehen wie 80-jährige Omis und Opis. Und in diesem einen Zimmer, in dem die dann hocken mit den fliegenden Spielsachen und so, das ist schon teilweise nicht ohne. Aber es ist geil. Vom Erzählerischen in der ersten Linie, aber vor allem die visuelle Gestaltung. Und man sieht, dass der Mangaka dabei gesessen ist und gesagt hat, genau so muss es aussehen. Und das ist diesem Anime in meinen Augen sogar besser gelungen als teilweise Animes heutzutage. Er ist nicht clean, er ist nicht perfekt mit dem Weichzeichner noch einmal drüber. Er ist hässlich, dreckig, ekelhaft, aber das soll er auch sein für diese Stimmung, für diese Welt, die da erschaffen wurde von Neo Tokyo. Und alles weitere dann, wenn die Hausaufgabe kommt.
Du, ich kann das verstehen. Ich finde Akira auch super, es ist ein großartiger Film. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Film dir dann sozusagen diese ähnlichen Vibes gibt, wie es bei mir halt ein Drive dann macht, auf einer ganz anderen Art und Weise so, weil es ist ja natürlich schon ein deutlich ernsteres Thema, einfach was da so verhandelt wird, ne?
Also
es ist ja nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt halt auf einen Girls-Trip so mit irgendwelchen Mädels so oder keine Ahnung, ne? Oder ich, so wie bei Superbad, so die versuchen da irgendwie an Alkohol zu kommen oder keine Ahnung was so, ne? Das ist ja doch schon ein bisschen was anderes. So, deswegen, aber so vom Prinzip kann ich es verstehen. Und wenn man sich so, wie du sagst, ja auch an der Schönheit eines Films dann auch einfach mal erfreuen kann, gibt einem das ja auch irgendwas. So für sich. So, denn, ne? Und deswegen kann ich total nachvollziehen. Ja.
Und ich meine, die Schwere der Themen, ja, das sind teilweise unheimlich schwere Sachen dabei. Existenzielle Fragen, die da gestellt werden. Aber wenn ich in dem Mut bin, dass ich sage, ich gucke mir diesen Film an, weil ich mich besser fühlen möchte, weil er mich in eine Komfortzone bringt, dann kann ich das alles tatsächlich ganz gut ausblenden. Im Sinne von, dass ich da nicht mit hineingezogen werde und dass es mich runterdrückt.
Ja,
aber wenn ich mir diesen Film eher mit einem ernsteren Blick, analytischeren Blick ansehe, dann ist das natürlich mit dabei, weil es zu diesem Gesamtwerk dazugehört, logischerweise.
Ja, verstehe ich.
Ja, Marco, Honorable Mentions.
Ja, was ich auf jeden Fall festgestellt habe, als ich die Liste dann zusammengestellt habe, ist, dass ich für mich so eher Filme habe, eher Komödien habe. So. Wo ich sage, so da fühle ich mich dann am wohlsten. So. Und es sind auch oft einfach so blöde Komödien, sag ich mal. Ne? Also so, ich habe jetzt zum Beispiel, Shaun of the Dead, ich weiß, du magst den nicht. Das ist auf jeden Fall einer, wo ich sage, so den habe ich auch früher sehr, sehr oft gesehen, ähnlich wie Zurück in die Zukunft, so. Die habe ich früher viel geguckt und auch lange mit mir gehadert, ob die nicht eigentlich hochrutschen sollten, aber dadurch, dass ich sie wirklich die letzten Jahre auch einfach vernachlässigt habe und eben so ein Superbad, Kick-Ass oder Scream aktuell mehr geguckt werden, sind sie halt nur in die Honorable Mentions reingerutscht. Ich mache noch ein paar im Schnelldurchlauf. Zombieland habe ich schon gesagt. This is the End. Auch stark, finde ich.
Ja, kann ich verstehen, dass man den da hineinpackt in die Richtung.
Ja. The Other Guys, also die etwas anderen Cops, finde ich mega. Mit Will Ferrell, also der also auch mit Mark Wahlberg, das ist ein ganz ungleiches Duo und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe seit vielen Monaten wieder richtig Lust, mit Dodgeball anzugucken. den habe ich früher sehr oft gesehen und ich glaube, der wird mir heute immer noch gefallen.
Ist das
aber der
auf Deutsch, ist das nicht voll auf die Nüsse?
Ja, voll auf die Nüsse, Alter, genau.
Okay.
Ja, voll auf die Nüsse. Der hat mir früher, immer wenn ich den gesehen habe, so bin ich dran geblieben und es war toll. So, deswegen, also da verbinde ich irgendwas mit. Tucker und Dale vs. Evil.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir.
So, das waren die mit denen ich früher viel connected habe, die ich früher viel geguckt habe, wenn ich irgendwie eine bessere Zeit brauchte einfach. Und inzwischen habe ich noch so drei, wo ich sage, die haben wahnsinniges Potenzial, um da reinzurutschen und vielleicht sogar noch mal in die oberen Ränge zu kratzen. It Takes a Block. Ich habe lange gebraucht, um mir diesen Film wirklich physisch zu holen. Und der lief halt nicht. Also der läuft auf keinem Streaming-Anbieter. Ich habe ihn jetzt halt zu Hause und ich habe ihn jetzt immer jedes Jahr einmal geguckt, seitdem ich ihn habe. Und ich finde den super. Also ein britischer Film, wie heißt der, John Boyegas, mit erste Rolle so. Und der den Finn nachher in den Star-Wars-Filmen gespielt hat. Und ist ein super Film. Britischer Humor, ähnlich wie Doctor Who, wirkt das alles super. Dann haben wir dieses Jahr als Hausaufgabe gehabt Harry and Sally. Hattest du den gesehen da? Nee, ne?
Ja,
du hast den, glaube ich, nicht mit.
Doch,
hattest du auch
mitgesehen? Hatte ich gesehen, ja. Und ich habe damals bei der Besprechung Fabian gesagt: Gratulation, du hast endlich mal eine Hausaufgabe aufgegeben, die auch mir Spaß macht.
Ach so, okay. Ich fand den super.
Ja.
Ich habe dann das ganze Jahr über immer wieder verspürt gehabt, mir diesen Film anzugucken. Oder ich wollte mir den wieder angucken, tatsächlich. Weil ich den wirklich super fand. Ich habe jetzt fest entschlossen bin ich. Nein, ich habe gesagt mir selber, dass ich möchte eine Tradition mit diesem Film einrichten und den mir dann Neujahr angucken. Das passt, glaube ich, weil sie ja dann in den Silvester hineinfeiern und pipapo. Aber es wird für mich ein Neujahrsfilm werden. Und ich werde mir dann am Neujahr Harry und Sally wieder angucken. Wie gesagt, hat für mich viel Potenzial, auch zu einem gewissen Wohlfühlfilm zu werden. Und Dinner in America. Es war, glaube ich, mein Film des Jahres 2023. Finde ich toll. Also der ist anders als ein Superbad oder ein Kick-Ass oder ein Scream oder so. Der ist ehrlicher nochmal. Der ist ehrlicher. So, und irgendwie, weiß ich nicht, hat der mich komplett verzückt so. Und ich habe den jetzt auch ein paar Mal gesehen und jedes Mal, wenn ich mir den angucke, finde ich ihn nicht schlechter. Und der löst halt auch gewisse Sachen in mir aus, so wo ich sage, so das schafft kaum ein anderer Film. Und genau, der hat auch viel Potenzial, nochmal ganz, ganz nach oben zu rutschen irgendwann. Ja, genau. Das sind so meine Honorable Mentions. Mhm. Was hast du denn noch so auf dem Zettel?
Ja, querbeet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich da nicht wirklich an ein Genre klammern können. Das ist bei mir wirklich komplett unterschiedlich, welche Filme bei mir ein gutes Gefühl auslösen. Und es sind auch tatsächlich immer unterschiedliche Gründe. Es kann sein, dass es Comedy ist, die mir einfach zusagt und dass ich deswegen viel und laut lache und deswegen eine gute Zeit habe. Es kann aber auch sein, dass ich tatsächlich in den Vibe des Films hineinkippen kann. Und auf diese Art und Weise eine Art Katharsis herausziehen kann. Was ich so hatte, waren der erste und dritte Stirb langsam. Weil John McClane ist fucking John McClane und John McClane gemeinsam mit Samuel L. Jackson ist mindestens mal doppelt so geil. Gut, vielleicht nicht ganz, aber ich liebe den dritten auch tatsächlich sehr. Ich hätte im Prinzip die komplette 80er bis frühe 90er Filmografie von Eddie Murphy hineinnehmen können. Vielleicht mit Ausnahme Auf der Suche nach dem goldenen Kind, aber das sind so Filme, die ich vergleichsweise früh in meinem Leben gesehen habe, irgendwann im Free TV, und die ein Teil meines Lebens geworden sind. Und diese Phase von Eddie Murphy, das ist zu 1000% mein Humor, immer noch bis zum heutigen Tag. Und ja, ich verstehe schon, manche Gags zünden heute nicht mehr so bli und bla, aber ganz ehrlich, ich, der ich 20 Jahre mit diesen Filmen lebe, ich sage, in diesem speziellen Fall ist mir das aber sowas von Furz egal. Ja, es ist so, ja. Rein theoretisch wären neben Akira noch so ein paar andere Animes mit dabei, aber ich habe gesagt, so als der große, unter Anführungsstrichen, Vertreter, der dann so stellvertretend für alles drin ist, reicht ja. Akira. Weißt du, ich hätte auch locker Ghost in the Shell mitnehmen können. Ich hätte Paprika mit hineinnehmen können. Perfect Blue auch irgendwo vielleicht noch so ein Stück weit. Wobei es bei der kompletten Filmografie von Satoshi Kon eher so ist, das ist ein Hineinarbeiten in dessen Mind und dessen Schreibstil und Form des Geschichtenerzählens, wo ich eine Art Komfort finde, als in die generelle Stimmung des Films. Das ist ja auch schon alles sehr schwere Themen sind, die der Mann behandelt hat zur gegebener Zeit damals. Ja, so im Großen und Ganzen The Nice Guys würde ich noch mit hineinnehmen, so als Comedy-Vertreter. Ist so neueren Datums, wobei ist jetzt auch schon gut 10, 15 Jahre her, dass der Film rausgekommen ist. Aber ich sehe das immer noch so als Comedy neueren Datums, der mich einfach abgeholt hat. Und wann immer ich den gucke, so beim Vorbeiseppen oder so etwas, ich bleibe hängen und gucke mir den bis zum Ende an. Ja, weil diese Chemie, die Ryan Gosling da hat mit hier Russell Crowe, ey, das kickt einfach. Das ist geil. Mhm. Der hat ebenfalls unglaublich tolle One-Liner, der hat Situationskomik, wird aber nie zu blödelig. Macht wirklich unheimlich viel Spaß. Ja, so von den großen Filmen, wo ich sage, das fällt aber zu 1000% da hinein, wäre es das eigentlich. Ja. Eine Honorable Mention noch, aber ich glaube, darüber muss ich nicht mehr sonderlich viel erzählen, weil spätestens als Fabian mal den Film hier mitgebracht hat, habe ich locker mal einen 15-minütigen Monolog gehalten. Boogie Nights. Boogie Nights ist ein Film meiner Jugend. Boogie Nights ist ein Film, wo ich mir ein originales Filmplakat geholt habe, das ich mir einrahmen habe lassen, das bei mir im Schlafzimmer hängt. Und jedes Mal vorm Schlafen gehen gucke ich mir fucking Dirk Diggler an. Also, was soll ich sagen? Nein, Boogie Nights ist wirklich so ein Ding. Das ist ein Film, der ist so auf Partys gelaufen und damals war das Leben noch schön. Ja, da komme ich wieder zu Superbad zurück. Und auch da, weißt du, du hättest vielleicht eher so Big Lebowski noch ein Stück weit mitnehmen können. Bei mir wäre es vielleicht so, keine Ahnung, könnte man Pulp Fiction als Comfortfilm sehen? Möglich, vielleicht.
Ich glaube schon, dass es einige sehen.
Ja, ich meine, dieser Film jetzt auch nicht meins. Er hat schon einen sehr eigenen Vibe. Und wenn man den auch schon ein paar Mal gesehen hat und vielleicht relativ früh in seiner Jugend, versetzt es einen ja auch automatisch in diese Zeit zurück. Ja. Vielleicht auch so in die Zeit, wie man den Film damals gesehen hat. Und wenn das jetzt nicht zu übertrieben cringy ist, dann ist es ja auch voll okay.
Nee, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ja, dann sind wir heute am Ende dieser Folge. Kurz und knackig, aber doch mit einigen großen Filmen auf jeden Fall, einigen Herzensfilmen und einigen Filmen, die uns im Zweifel dann sehr, sehr am Herzen liegen. Und ja, ihr da draußen, schreibt uns gerne, was sind eure Komfortfilme? Vielleicht kann man ja auch nochmal wieder bei Instagram so eine Fragerunde machen. Wie auch immer, Zur Not schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind da offen für. Und vielleicht haben wir ja auch irgendwas vergessen, so was uns gar nicht groß eingefallen ist. Genau. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Instagram, Letterboxd. So, das sind eigentlich die beiden Plattformen, wo wir mehr oder weniger unterwegs sind. Genau. Jo, Ninat, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über Komfortfilme zu sprechen. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und hast es nicht bereut und wolltest lieber einen dieser genannten Filme sofort anschmeißen. Aber ich denke, das passt schon.
Ich danke dir herzlich, dass ich über diese kleinen Herzensfilme und Filme, die mir immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sprechen konnte hier mit dir. Und natürlich jedes Mal, wenn ich mich hier vors Mikro setze und mit dir und Fabian und Kit über meine größte Leidenschaft sprechen kann, habe ich immer eine gute Zeit und es ist immer eine Comfortzone, in die ich mich gerne zurückfallen lasse.
Sehr schön. Dann verabschieden wir uns. Ich sage tschüss, bis nächste Woche. Haut rein.
Bis dann. Ciao, ciao.